freue mich über das, was wir hören dürfen, die Klänge, die Musik. Ich freue mich über das, was wir lesen dürfen, auch schon in der ersten Stunde. Und ich freue mich über das, was Gott uns sagen möchte als Gemeinde, weltweit, aber auch hier in Bregenz. Und ich bin begeistert von Gott. Ich bin begeistert von dem, was er tut. Und in meiner Bibel lese ich eins. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und das ist der tiefste Wesenszug, den Gott uns zeigen kann. Heute Morgen haben wir darüber nachgedacht, was es heißt, dass Gott den Menschen sucht. Gott sucht den Menschen, weil er ihn liebt. Gott ist die Liebe. Viele Menschen heute versuchen genau das umzudrehen und sagen, Liebe ist Gott. Und sie fangen an, sich ihren eigenen Gott vorzustellen und auszumalen. Aber dadurch verliert Gott seine Persönlichkeit. Gott ist seine Person. Und indem andere Menschen in anderen Religionen Gott sich anders vorstellen als einen zornigen Gott, als einen Gott, der etwas fordert und der quasi nur noch darauf wartet, die Menschen zu bestrafen, so stellt sich der Gott der Bibel anders vor. Er ist der Gott, der liebt. Und genau so zeigt uns die Bibel, dass wir Gott nicht umkehren können. Liebe ist Gott. Gott würde seine Persönlichkeit verlieren. Denn weil Gott ewig ist, ist seine Liebe ohne Grenzen. Und weil seine Liebe keine Grenzen hat und weil Gott endlos ist, findet seine Liebe auch kein Ende. Gott ist heilig und deswegen ist seine Liebe echt. Gott ist unfassbar und deswegen ist seine Liebe unsagbar groß für jeden Menschen, selbst für dich. Gott sucht den Menschen. Dieser Gedanke, den wir heute in der Früh uns angeschaut haben, der begeistert mich immer wieder, denn er sucht auch dich, weil er dich liebt. Und wenn wir die Bibel öffnen und lesen, so kommen wir irgendwann an einen Text, der uns alle sehr zum Nachdenken bringt, über genau dieses Thema. Gott ist die Liebe. Und wenn wir das Johannesevangelium öffnen im dritten Kapitel, so ist es selbst Jesus Christus, der genau darüber spricht. Und wir dürften diesen Text schon alle irgendwann mal gelesen haben. Im Johannesevangelium im dritten Kapitel heißt es in Vers 16: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott ist die Liebe. Und Jesus hat uns das ganz ausdrücklich noch einmal gesagt. Weil Gott diese Welt geliebt hat, hat er seinen Sohn in diese Welt gesandt, damit du an ihn glaubst und nicht verloren gehst. Das ist die Botschaft des Evangeliums, eine frohe Botschaft. Eine Botschaft, die jedes Jahr viele, viele Menschen wieder erreicht und auch heute Menschen erreichen will. Aber in diesem selben Kapitel, wo es um die Liebe Gottes geht, da geht Jesus ein bisschen tiefer als nur das, was wir gerade gelesen haben. Und Jesus sagt, auch wenn Gott jeden Menschen liebt und sogar seinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt hat für dich und für mich, da gibt es etwas, was mit jedem Menschen geschehen muss, der in diese Welt kommt. Was ist das? Was muss mit jedem Menschen geschehen, der in diese Welt kommt? Jesus sagt es ein bisschen weiter vorher, im selben Kapitel. Er spricht mit einem Mann, der damals in dieser Zeit vom Judentum ein Gelehrter war. Und Jesus sagt zu ihm Folgendes, in Johannes Kapitel 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was muss mit jedem Menschen geschehen, der in diese Welt kommt? Jesus sagte, jeder Mensch muss von Neuem geboren werden. Es geht nicht anders. Und Jesus erklärt dann auch später genau warum, wenn wir ein bisschen weiter unten schauen, in Vers 6, sagt er nämlich, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Ein Mensch, der in diese Welt geboren wird von seinem Vater und seiner Mutter, der wird im Fleisch geboren. Und dieser Mann damals, der mit ihm im Gespräch war, fragte sich, ja, wie soll ich denn von Neuem geboren werden? Und Jesus sagte, du musst von Neuem geboren werden. Und er sagte es dann detaillierter, im Wasser und im Geist. Denn was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Jeder Mensch, der in diese Welt kommt, auch du und ich, wir müssen alle von neuem geboren werden. Und als Jesus so mit diesem Menschen dort sprach, sein Name war Nikodemus, da kam so diese Frage auf, wie kann das passieren? Wie geschieht das? Und Jesus gab eine ganz interessante Antwort, wie das geschehen kann. Und das ist erstaunlich, denn die Antwort, die Jesus gibt, das ist nicht die Antwort, die wir vielleicht vermuten würden. Habt ihr gewusst, dass Jesus, damit er die Neugeburt erklären kann, eine Begebenheit aus dem Alten Testament nimmt, um diesem Nikodemus, einem Gelehrten aus Israel, zu erklären, wie das geschieht? Was war das für eine Geschichte? Sie steht in den Versen 14 und 15. Sie war auch in der Betrachtung von dieser Woche. Aber wenn wir uns das genau anschauen, sagt Jesus Folgendes. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Was ist das für eine Geschichte? Wir sind hier gerade beim Thema der Neugeburt, das Entscheidende, was mit jedem Menschen geschehen muss. Und Jesus erklärt das, indem er eine Geschichte nimmt, die man nur so ganz flüchtig liest im Alten Testament. Aber genau daran macht er das Thema der Neugeburt fest. Ja, was ist jetzt an dieser Geschichte mit der Schlange, die da erhöht wurde? Was ist denn daran, was war denn da? Und ich glaube, dafür müssen wir ins Alte Testament schauen. Denn Jesus nimmt diese Begebenheit und erklärt damit eine zutiefst tiefgreifende und entscheidende Situation eines jeden Menschen. Ich lade euch ein, dass wir in das vierte Buch Mose gehen und dort das Kapitel 21 öffnen. Das Volk Israel hatte sich gerade in der Wüste wieder mal gegen Gott aufgelehnt und es ging um die Frage, wie sollen sie in das gelobte Land kommen? Wie sollen sie auch gegen diese ganzen anderen Völker, die dort sind, rundherum angehen? Und sie fingen an zu zweifeln und ihr Glaube verging. Und genau in dieser Begebenheit sagt Gott Folgendes zu Mose. 4. Mose, Kapitel 21. Und wir lesen die Verse 8 und 9. Es heißt dort, da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Ich möchte euch die Frage stellen, was war der Schlüssel für das Überleben in dieser Begebenheit, auf die Jesus Bezug nimmt? Hinschauen. Das war der Schlüssel damals in dieser Geschichte, als das Volk Israel in der Wüste war. Hinschauen auf das, was Gott gesagt hat. In dem Fall war es ein Bild, was Gott gebraucht hatte, eine eherne Schlange. Aber Jesus greift dieses Bild auf und sagt, so wie damals, könnt ihr euch noch erinnern, in der Wüste diese eherne Schlange aufgerichtet worden ist. Und dann sagte er, wer an den Menschensohn glaubt, der wird das ewige Leben bekommen. Und er nimmt ein Bild, was uns auf einmal die Augen öffnet, um was es wirklich geht. Hinschauen zu Jesus. Wisst ihr, das ist nicht nur Jesus, der diesen Gedanken aufgreift. Wenn wir uns die Bibel ein bisschen genauer anschauen, werden wir diesen selben Gedanken an vielen anderen Stellen auch finden. Schaut mal, was im Jesaja steht. Der Prophet Jesaja sagte einige Jahrhunderte später in seinem 45. Kapitel Folgendes. Jesaja 45 und dort Vers 22. Jesaja sagt im Namen quasi Gottes, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. So spricht Gott zu dem Propheten und der Prophet gibt es weiter. Was heißt es? Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wie wendet man sich zu einem Menschen? Ich möchte euch das kurz illustrieren. Wenn ihr euch zu einem Menschen hinwendet, zum Beispiel, ich wende mich jetzt zum Helmut zu, dann gehe ich direkt auf ihn zu
und fangen dann mit ihrem Gespräch an. Hallo Helmut, wie geht's dir? Merkt ihr, was passiert? Ich möchte ja mich zu Helmut hinwenden, oder? Hallo Helmut, wie geht's? Ist heute recht warm, oder? Was meinst du, Helmut? Bedeutet das, sich zu einem Menschen hinwenden? Wir merken, dass als Jesaja gesagt hat, wendet euch zu mir, spricht Gott, der Herr aller Weltenden, dann bedeutet das etwas, dass das Hinwenden damit zu tun hat, dass ich hinschaue. Genauso wenden wir uns heute einem Menschen zu. Helmut, schön, dass du da bist. Jetzt freut er sich. Ja, das hat damit zu tun, dass ich zu jemandem hinschaue. Und wenn Jesaja sagt, wendet euch zu mir, spricht Gott der Herr, alle Weltenden, so werdet ihr errettet, dann hat es damit zu tun, was auch Jesus sagte, wie damals in der Wüste. Durch Hinschauen wurden sie errettet. Im Neuen Testament macht der Paulus genau das Gleiche. Schaut einmal in den Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 12. Paulus greift genau diesen Gedanken auf und kommt irgendwo zu einem Höhepunkt von all dem, was er sagen möchte, wenn er über die Glaubenshelden spricht. Hebräer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Paulus sagt, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und jetzt kommt's. Und aufziehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Genau denselben Gedanken, den wir im Alten Testament finden, greift auch das Neue Testament auf. Wir reden öfters über das Thema Glaube an Jesus, vertraue ihm. Und wisst ihr, manchmal kommen diese Begriffe Glauben und Vertrauen etwas abstrakt vor. Manchmal kann man sich das nicht so gut erklären, wie kann ich genau vertrauen. Aber vielleicht beschreibt es dieses Wort Aufschauen vielleicht nochmal von einem anderen Blickwinkel. Sobald wir von Aufschauen reden oder hinschauen, merkt man instinktiv, um was es geht. Hinschauen zu Jesus. Das ist der Schlüssel. Und Jesus sagte damals in Johannes 3 zu diesem Nikodemus, du musst hinschauen auf Jesus. Und damit erklärte er das, was es heißt, von neuem geboren zu werden. Denn wenn ich auf Jesus schaue, dann verändert sich alles in meinem Leben. Und ich werde wiedergeboren aus Wasser, in der Taufe und im Geist, weil ich mich dafür entscheide, weil ich auf Jesus schaue. Jetzt, das Thema der Neugeburt, das ist etwas, was jeden von uns betrifft. Und Jesus bringt hier diesen Schlüssel rein. Aufschauen zu Christus. Ich möchte eine Frage an uns stellen und ihr dürft sie gerne beantworten. Wie schaust du auf zu Jesus Christus? Helmut?
In dem täglichen Morgengebet.
In der stillen Zeit, wo du mit Gott zusammenkommst? Danke. Wie schaust du auf zu Jesus? Bitte, ja? In Momenten der Versuchung aufschauen. Welche andere Art und Weise kennen wir oder finden wir, um aufzuschauen zu ihm? Ja, da, bitte. Okay, durch Lieder, Ermutigung, aufschauen zu ihm. Da hinten war, glaube ich, noch eine Hand. Indem ich meinen Mitmenschen liebevoll begegne. Ich möchte euch etwas zeigen, was Jesus gesagt hat. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wie wir unsere geistliche Aufmerksamkeit auf ihn richten können. Wie wir auf ihn schauen können. Schaut einmal im selben Johannesevangelium, nur zwei Seiten weiter, sagt Jesus in Johannes Kapitel 5 Folgendes. Johannes Kapitel 5 und dort Vers 39. Er spricht da zu den Gelehrten aus Israel. Wieder einmal sind es die Leute, die gerne was von ihm wissen wollten. Und Jesus sagt zu ihnen in Johannes Kapitel 5, Vers 39. Ihr sucht in der Schrift denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir zeugt. Was ist es, was von ihm zeugt? Die Heilige Schrift. Und indem die Menschen damals in der Heiligen Schrift suchten, meinten sie, sie werden darin das ewige Leben finden. Warum? Ja, weil die Schrift in allem, was sie sagt, von Jesus Christus zeugt. Manchmal frage ich mich auch, aus welchem Grund haben wir die Bibel zu lesen? Was bewegt dich, was motiviert dich, die Bibel zu lesen? Ist es reinste Pflichterfüllung? Oder ist es vielleicht deshalb, um dein Wissen zu bereichern und mehr Erkenntnis zu bekommen? Und die richtige Antwort zu kennen? Das Lesen der Heiligen Schrift hat nur einen tiefen, wahren Grund und Sinn. Der einzige Grund, warum wir zu der Schrift, zum Wort Gottes kommen, ist der, um eine Begegnung mit Jesus Christus zu finden, ihm zu begegnen. Und Jesus sagt im Vers darauf, Vers 40, zu den damaligen Juden, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Merkt ihr, was da für eine Spannung war? Sie lasen die Schrift. Wie oft lesen wir die Schrift? Und wenn wir schon die Schrift lesen, kommen wir auch zu dem wir eigentlich gelangen sollen, wenn wir darin lesen? Zu Jesus? Damals die Leute lasen sehr viel oder hörten zumindest viel. Aber sie gingen nicht zu dem, wovon die Bibel eigentlich spricht, zu Jesus. Aber gerade wenn wir das tun, wenn wir in der Schrift suchen, werden wir Christus darin finden. Und er wird uns begegnen. Aufschauen zu Jesus. Wie kann ich meine geistliche Aufmerksamkeit auf ihn lenken? Indem ich in die Stille gehe mit ihm? Indem ich ihm begegne in jeder Lebenslage? Aber vor allem dann, sagte Jesus, wenn du mir begegnest in meinem Wort, dort begegnest du mir. Dort schaust du auf zu mir. Und das verändert einen Menschen. Ich bin beeindruckt gewesen von dem, was Gott tut. Gerade auch hier in dem Bezirk in Vorarlberg. Gerade die letzten Vorträge über das Buch Daniel im Oberland, da habe ich gemerkt, wie Menschen plötzlich von dem Wort so berührt werden und Jesus Christus umso mehr nötig sehen und sich nach ihm sehnen, dass jetzt bei dem letzten Vortrag ich innerlich gebetet habe und gesagt habe, lieber Gott, du weißt, wie es weitergeht, ich weiß es nicht wirklich, aber du hast Großes vor. Und ich habe dann zu den Menschen gesagt, ihr habt das Wort gehört, ihr habt gehört, worum es geht und was Gott euch sagen möchte. Die Prophezeiungen aus dem Buch Daniel und der Offenbarung sprechen ganz klar und deutlich. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Aber vielleicht wisst ihr es. Und innerlich habe ich Gott gebeten, schenk deinen Heiligen Geist und berühre ihre Herzen. Und Gott macht sein Wort wahr. Denn er sagte, mein Wort wird nicht leer zurückkehren. Und genau das ist passiert. Und ich danke Gott und ehre ihn dafür, dass fast jeder von den Leuten, die da waren, die Entscheidung am Ende getroffen hat, zusammenzukommen, um in einen Bibelkreis zu gehen, um Jesus besser kennenzulernen. Sei dafür Gott Dank, ja oder nein? Und das ist nicht der erste Moment. Schon vor einigen Monaten, als die Offenbarungsthemen vorbei waren, da gab es schon einige, die gesagt haben, wir brauchen das jetzt gleich sofort. Wir können nicht warten auf die nächste Serie. Und schon seit ein paar Monaten treffen wir uns in einem anderen Kreis, oben im Montafontal, mit 6 Gästen. Und die Menschen, die saugen das Wort auf, als würden sie es zum ersten Mal hören. Wie werde ich jünger, ist unser Thema. Was passiert mit einem Menschen, der eine Begegnung mit Jesus durch sein Wort bekommt? Was passiert mit so einem Menschen? Ich möchte euch zeigen, was mit so einem Menschen passiert. Geht mal ein paar Seiten weiter nach links ins Lukas-Evangelium. Was passiert mit einem Menschen, der eine Begegnung mit Jesus durch sein Wort hat? Lukas 24 zeigt uns ganz deutlich, was mit so einem Menschen passiert. Lukas 24, Vers 32. Vor 2 Wochen, sprich nach vor einer Woche, hatten wir das ebenso in unserer Bibelbetrachtung. Es hat mich begeistert. In Lukas 24, Vers 32, da heißt es über die Emmaus-Jünger, und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege, und uns die Schrift öffnete. Jeder Mensch, der irgendwo mit ehrlichen Herzens zu der Schrift kommt und darin Jesus sucht, in dem wird sich was tun. Und das Herz wird voller Freude sein und es fängt an zu brennen für Christus. aufschauen zu Jesus, heißt es. Jetzt Frage, wie oft sollten wir diese tägliche, diese Begegnung mit Jesus haben? Wie oft sollten wir sie haben? Ich habe es euch eh schon vorweggenommen. Bitte. Ja?
Es geht nicht um meine Begegnung. Jesus kam selbst zu ihm, dass sie bei ihm bleiben. Es geht nicht nur hin und her zu begegnen, sondern sie selber bei
ihm. Danke. Also die Frage ist, wie oft brauchen wir diese Begegnung? Und das schließt eigentlich auf der Hand genau diesen Punkt wieder, den wir gerade gehört haben. Es ist täglich. Täglich brauchen wir diese Begegnung. Täglich brauchen wir ihn. Wenn wir aufstehen, wenn wir in den Tag gehen, wenn wir arbeiten, wenn wir Menschen begegnen, wenn wir uns niederlegen, ständig. Der Apostel Paulus, der sagt in seinem zweiten Korintherbrief Folgendes. Im zweiten Korintherbrief im Kapitel 4 führt er genau diesen Gedanken an. 2. Korinther Kapitel 4, da sagt der Apostel Paulus im Vers 16 Folgendes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Eine tägliche Erneuerung, sagt der Apostel Paulus, ist notwendig. Eine tägliche Erneuerung unserer Gedanken, unserer Hingabe, auf Jesus zu schauen und unseren Blick auch auf ihn gerichtet zu lassen. Wenn wir zum Beispiel im Römerbrief schauen, sagt der Apostel Paulus in Römer Kapitel 12 und dort in Vers 2 Folgendes. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Diese tägliche Erneuerung ist dafür da, dass wir in unseren Gedanken, in unseren Sinnen, in unserem Leben jedes Mal wieder erneuert werden. Vielleicht kennt ihr diesen Vergleich, den mal jemand gesagt hat. Was passiert, wenn ich Gott nur einmal in der Woche begegne? Einmal am Sabbat, was passiert mit jemandem? Er verhungert. Man nimmt dann den Vergleich her und man sagt, er verhungert geistlich. Und dann nimmt man manchmal dieses Beispiel, ja, was passiert denn, wenn du nur einmal in der Woche isst? Oder? Wie geht es euch, wenn ihr einmal in der Woche nicht esst? Tät manchmal nicht schaden, sage ich mir selber auch. Aber was passiert, wenn ich zweimal in der Woche nicht esse? Dann wird das dritte Mal umso besser schmecken, oder wie? Na, was passiert, wenn ich dreimal in der Woche nicht esse? Was passiert mit einem Menschen, der nicht diese tägliche Erneuerung erlebt? Okay, ich glaube, der Vergleich ist schon etwas ausgebraucht. Ich möchte euch einen anderen Vergleich aus der Heiligen Schrift zeigen. Was passiert, und verzeiht mir, wenn ich den Vergleich nehme, aber was passiert mit einem Menschen, der sich beispielsweise nur einmal in der Woche duscht? Bei diesem Wetter. Vielleicht ist das Bild ein bisschen klarer, aber das sind nicht meine Worte. Habt ihr gewusst, dass dieser Vergleich in der Heiligen Schrift steht? Der Paulus bringt ihn. Er spricht im Epheserbrief über das Thema, und ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, damit er sie heilige. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Er hat sie quasi geduscht und gebadet, damit er sie vor sich stelle als eine herrliche Gemeinde, die keinen Flecken, keine Runzeln und etwas dergleichen habe, sondern dass sie herrlich und untadelig sei. Gott sagt selber durch sein Wort, es ist so, als würde er dich reinigen, baden, duschen. Durch was? Durch sein Wort. Und was passiert, wenn man nur einmal in der Woche duscht? Wir wollen uns das gar nicht vorstellen. Aber Paulus sagt, es ist genau das. Christus reinigt dich durch sein Wort. Und wir brauchen das Tag für Tag.
Warum brauchen wir das Tag für Tag? Wenn ihr nochmal in den Korintherbrief schaut, erklärt der Paulus, warum das so notwendig ist. Auf Christus zu schauen. Täglich.
Paulus sagt dann nochmal im 2. Korintherbrief 4, er bringt dann den Vers 17 und 18, nachdem wir das gerade gelesen hatten über diese tägliche Erneuerung. Er sagt, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Mit anderen Worten, mein Leben hier auf dieser Welt, das ist im Vergleich zu dem, was wir einst bekommen werden, so klein. Und was machst du aus diesem kleinen Zeitfenster, was du hier hast auf dieser Welt? Die Zeit hier ist so entscheidend. Mit was gibst du dich ab hier auf dieser Welt? Was sind deine Sorgen? Wie lebst du dein Leben hier? Wie leben wir als Gemeinde hier? Wie leben wir untereinander hier in dieser kurzen Zeit, die uns gegeben ist, wenn es doch darum geht, dass die ganze Ewigkeit auf einen gläubigen Menschen wartet?
Und dann sagt Paulus, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig.
Wo setzt du deine Prioritäten? Was ist dir wichtig? Was nimmt in deinem Leben den ersten Platz ein? Sind es vielleicht die Geschäfte? Sind es vielleicht die zwischenmenschlichen Beziehungen, die dir wichtig sind? Ist es vielleicht das Ansehen oder der Profit? Ist es vielleicht auch einfach die Richtigkeit im Glauben? Zu wissen, ich bin auf der richtigen Seite, jetzt kann mir nichts passieren? Die Zeit, die uns hier bleibt, möchte geprägt sein von Aufschauen zu Jesus. Denn das ist der Schlüssel.
Paulus sagte, dass es nicht nur die Dinge dieser Welt sind, die uns zum Nachdenken bringen sollten, sondern er sagt in Römer auch Folgendes. Erneuert euch in eurem Sinn, und dann sagt er in Römer 12, 2, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist.
Die tägliche Erneuerung brauchst du und brauche auch ich, damit ich erkennen kann, was Gottes Wille für mein Leben ist.
Weißt du, was der Wille Gottes für dein Leben ist? Wenn du es wissen möchtest, geh in diese Stille, schau auf zu Jesus, indem du in seinem Wort nach ihm suchst und ihm begegnest.
Wenn wir Jesus an erste Stelle stellen, wenn wir aufschauen zu ihm und das als oberste Priorität in unserem Leben ansehen, wird in unserem Leben sich einiges ändern.
Ich komme zum Abschluss und die letzten zwei Texte werden wir im Philipperbrief lesen.
Was passiert mit einem Menschen, der Jesus Christus an erster Stelle stellt und allein zu ihm aufschaut? Was passiert mit so einem Menschen?
Im Philipperbrief heißt es im Kapitel 3, im Vers 8 folgendes. Und die Worte sind nicht ganz leichte Worte, aber sie bringen es auf den Punkt. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 8, ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne.
Es sind starke Worte, aber er kommt zu dem Entschluss, aufschauen zu Jesus, ihn an erste Stelle stellen, die Priorität allein auf ihn zu setzen, in allen Bereichen meines Lebens und von ihm zu lernen, wie Jesus sagte, ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, und wie er Menschen begegnet ist. Ihn an erste Stelle zu stellen bedeutet, dass alles andere eigentlich ein Schaden ist, mich ablenkt. Paulus sagt, es ist eigentlich wie Dreck. Denn alles, was sichtbar ist, ist vergänglich. Aber das, was unsichtbar ist, das ist ewig. Darauf will er seinen Blick richten. Und das kann herausfordernd sein im Leben eines jeden von uns. Es fordert stark heraus. Manchmal übersteigt es sogar unseren Verstand. Aber es heißt doch schon, der Wille Gottes ist höher und übersteigt unseren Verstand. Aber die Wege Gottes sind höher als unsere und seine Gedanken besser als unsere, denn er weiß, worum es geht. Und ein solcher Mensch, der Jesus an erste Stelle stellt und aufschaut zu ihm, der kann Folgendes sagen mit dem Apostel in Philipper 4, Vers 12 und 13. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides. Satt sein und hungern. Beides. Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Paulus hat an seinem Lebensende genau erkannt, worum es geht. Aufschauen zu Jesus. Ob du reich bist oder arm, ob du hoch bist oder vielleicht niedrig, ob du vielleicht Überfluss hast oder Mangel leidest, das spielt nicht die Rolle. In Christus kannst du sowohl das eine als auch das andere sein und alles mit ihm bewältigen. Wenn Jesus in deinem Herzen ist, kann kommen, was will. Wenn Jesus in deinem Herzen ist und die Liebe Gottes dadurch sichtbar wird, dass du an ihn glaubst und aufschaust zu ihm, da wird er dir das schenken, was er allen uns verspricht, das ewige Leben. Und das war der Schlüssel, den Jesus damals zu Nikodemus sagte. Die Wiedergeburt, die Neugeburt ist etwas, was damit zu tun hat, nicht, dass ich eine Handlung durchführe und plötzlich ist der Heilige Geist überall da und erfüllt alles. Es heißt in der Schrift, dass manche Menschen noch nicht einmal was vom Heiligen Geist wussten, aber getauft waren. Und dann gab es auch einige, die getauft waren, aber noch nichts vom Heiligen Geist wussten. Also, oder andersrum, die den Heiligen Geist hatten, aber nicht getauft waren. Wir merken, es geht darum, aufzuschauen auf Jesus. In der Taufe ein Bekenntnis vor Gott und allen Menschen, dass mein Leben in Jesus geborgen ist und ich ihm nachfolge. Ein öffentliches Bekenntnis. Und im Geist eine Erfüllung vom Heiligen Geist, indem ich auf Jesus schaue und er mich von innen erfüllt. Und das hinausgeht zu den Menschen. Jesus Christus möchte auch uns heute begegnen. Und er spricht, schau auf zu mir. Wir erleben als Adventgemeinde eine sehr wichtige Zeit. In den Gegenden, wo ich in den letzten Monaten eigentlich immer wirke, erlebe ich, wie Menschen plötzlich merken, worum es eigentlich geht. Und ich möchte euch kurz eine Erfahrung zum Abschluss erzählen. Jetzt, als die Vorträge fast zum Ende gekommen sind, hat es eine Dame nicht mehr ausgehalten. Sie ist die ganze Zeit gekommen und kommt dann und sagt, ich muss mit dir reden. Es war schon spät und dann sagt sie mir, weißt du, ich habe die Adventgemeinde in diesem letzten Dreivierteljahr ganz anders kennengelernt, als ich sie bisher gekannt habe. Sie sagte mir, dass sie in einem adventistischen Bibelkreis ist, schon seit einiger Zeit, und sagte mir irgendwo, sie hat schon vieles gehört, aber irgendwie hat sie das Gefühl, dass es so einen Unterschied gibt zwischen dem, was sie die ganze Zeit in diesem Bibelkreis erlebt hat und zwischen dem, was sie jetzt alles gehört hat. Denn wenn wir die Prophezeiungen uns anschauen und die Botschaft, die wir als Adventgemeinde haben, der baldigen Wiederkunft Christi und all der Dinge, die sich erfüllt haben, wie kann man dann einfach so da ruhig sitzen und das nicht hinaustragen? Sie hat mir erzählt von dem, was sie erlebt hat. Und dann habe ich mich auch gefragt, Herr, wir brauchen dich noch mehr als zuvor. Wir brauchen dich so, dass wir immer aufschauen und unseren Blick auf dich fixiert halten und nicht wegschauen. Jesus sagte an einer anderen Stelle zu einer Gemeinde, ihr habt den Namen, dass ihr lebt, aber du bist tot. Gestern in einer Bibelstunde hatte ich mit einer Person über dieses Thema nachgedacht. Auch eine Person, die in unsere Adventgemeinde als Gast kommt. Und die hat mich dann auch gefragt, aber irgendwie erlebe ich doch irgendwie, irgendwas stimmt da nicht, wenn ich in die Gemeinde gehe. Das und das. Und ich glaube, dass Jesus uns aufrufen möchte als Gemeinde, uns zurück auf das zu besinnen, was der Anfang und der Antrieb ist für alles, was wir tun. Als Adventgemeinde. Als eine Gemeinde, eine Bewegung, die auf Jesus blickt. Und daraus alle Kraft schöpft. Denn Jesus sagte, jeder Mensch, der in diese Welt kommt, muss von neuem geboren werden. Und der Schlüssel darin liegt, aufzuschauen auf Jesus, ihn zu begegnen und den Blick auf ihn fixiert zu halten. Und das ist mein Wunsch für uns alle, dass wir gemeinsam auf ihn blicken. Dass der Heilige Geist dann gemeinsam zu uns als Gemeinde spricht und uns zeigt, wie sollen wir vorangehen. Herr, wie möchtest du das Werk hier in Bregenz voranbringen? Wie möchtest du mein Leben gebrauchen, um den Menschen zu dienen, wie du es getan hast? Du suchst Menschen. Ich möchte dir helfen, Herr. Gebrauche mich. Das ist mein Wunsch und Anliegen. Diese Frau da oben im Oberland sagte mir, genau diesen Weg möchte ich gehen. Aufschauen zu Jesus. Und selbst wenn es die Nicht-Adventisten merken, wenn sie in der Schrift lesen und ihr Herz voller Freude ist, frage ich auch dich und mich, möchtest du auch aufschauen zu Jesus und ihn alles vorlegen und ihn fragen, was ist dein Wille? Führe mich deinen Weg? Ich möchte diese Entscheidung treffen, jeden Tag aufs Neue, jeden Tag ihm begegnen in seinem Wort und hören auf seine Stimme. Wenn du das genauso möchtest, so möchte ich dich einladen, nimm dir jetzt einen Moment Zeit. Wenn wir uns hier treffen am Sabbat, ist es Zeit, dass wir gedenken, dass wir uns erinnern. Nimm dir ein bisschen Zeit jetzt in der Stille, dass du dich erinnerst und dass du daran denkst, was Gott mit dir vorhat. Lasst uns aufschauen zu Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. An der Stelle möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam ein Lied singen. Und dann gebe ich die Leitung an Klaus wieder ab. Christus, wir wollen dir folgen und trauen. Wir wollen auf dich schauen. Dein Wort hat uns heute wieder angesprochen und möchte unseren Blick erneut auf dich richten in allem, was wir tun und sind. In allen Bereichen unseres Lebens, Herr. Wir bitten dich, schenk uns Sehnsucht nach dir, dass wir in jeder Situation auf dich blicken, dass wir in jeder Lage unseres Lebens dich an erste Stelle stellen. Herr, dass du dadurch unsere Gemeinde Christus ähnlich machst, jeden einzelnen von uns. Und überdies, Herr, schenk du die Gnade, dass wir unseren Blick auf dich gerichtet lassen, dass wir nicht nach rechts oder nach links blicken, nach den Umständen des Lebens. Herr Jesus, wir bitten dich, schenk, dass jeder Einzelne von uns in die Stille geht, in dem Wort dir begegnet und dadurch erfüllt wird, verändert wird von innen nach außen. Herr, und dass das sichtbar wird in unseren Familien, in unserem Arbeitsplatz, dass das sichtbar wird auch in unserer Gemeinde, in unserer Nachbarschaft, in unserem Freundeskreis. Herr, dass wir erfüllt sind von deiner Liebe, die du in unsere Herzen gegossen hast durch Jesus Christus, dass die Menschen diese Liebe finden und erkennen. Herr, so schauen wir als Gemeinde Bregenz auf dich und wollen in der Hoffnung, was wir sehen, dass du bald wiederkommst, vorangehen. Weise uns den Weg, zeig uns, was dein Wille ist. Lass uns erkennen als Gemeinde Bregenz, wie du uns gebrauchen möchtest. In diesem Auftrag, in diesem Werben um die Menschen, das du angefangen hast, schon damals am Beginn der Welt. Denn du suchst die Menschen. Gebrauche uns, Herr, und lass uns in dieser Freude und in dieser Begeisterung des Herzens vorangehen bis an den Tag, an dem du wiederkommst. So danken wir dir, Herr Jesus, in deinem wunderbaren Namen. Amen.